Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend zusammen. Was macht ein Opernkritiker in den Pausen bei einer stundenlangen Wagner-Aufführung in Bayreuth? Er freut sich aufs Wassertreten im Kneippbecken auf dem grünen Hügel. Dann schafft er es auch nach drei Verrissen, sich nochmals einzulassen auf den neuen Wagner-Ring von Valentin Schwarz. Heute gab es mit der Götterdämmerung den Abschluss.
Der Ring hat ja vier Teile und in dieser Woche, die man da in Bayreuth verbringt, lernt man diese Figuren wirklich hautnah kennen. Nicht nur in einem Akt, nicht nur in einer Szene, sondern über mehrere Lebensabschnitte, über mehrere Generationen und aber auch über mehrere Bewusstseinsstadien, verschiedene psychologische Zustände, die da reinkommen. Und diese Vielfalt, diese Grautöne da ein bisschen aufzuspreizen, das war unser Ziel.
So Valentin Schwarz, der junge Opernregisseur aus Österreich, der in den letzten Tagen auf dem grünen Hügel viele Buß ertragen musste. Außerdem empfehlen wir die neue Ausstellung in der Bremer Weserburg, das zeichnerische Werk der peruanischen Künstlerin Teresa Burger. Da brennt einem die Netzhaut, sagt die Kuratorin. Und dann schauen wir nach Westafrika. Genau, es geht um die Lage der LGBTQ-Community im Senegal und in Ghana. Finale auf dem grünen Hügel, zumindest was Richard Wagners Ring des Nibelungen angeht. Die Neuinszenierung des jungen österreichischen Regisseurs Valentin Schwarz. Die kam bei unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs bislang gar nicht gut an. Schwarz überlässt die Göttergeschichten der Vergangenheit und holt den Ring als Familiensaga konsequent in die Gegenwart.
Erzählen diese Familie als Gegenüber von uns selber. Und genauso wie Wagner diesen Ring ja nicht für irgendeine graue Vorzeit komponiert hat, sondern für den Zuschauer, für die Zuschauerin seiner Zeit, so schafft der Ring in Bayreuth mit jeder neuen Inszenierung, die alle paar Jahre kommt, einen Ring für das Hier und Jetzt und das Publikum, das Gegenüber zu jeder einzelnen Zeit. Und ich glaube, gerade das macht auch den Mythos aus in seiner Universalität, dass er uns immer wieder neu anspricht und neue Aspekte uns interessieren und er wird sozusagen niemals alt.
Valentin Schwarz über seinen neuen Ring bei den Bayreuther Festspielen. Auf Rheingold, Walküre und Siegfried folgte heute abschließend die Götterdämmerung. Drei Verrisse hat uns Jörn Florian Fuchs schon geliefert. Hören wir die erste Kritik jetzt des gesamten Rings im deutschen Feuilleton live aus Bayreuth, Jörn Florian Fuchs. Ja, wie bringt der Regisseur Valentin Schwarz seine Familiensaga inhaltlich zu Ende?
Also es beginnt ähnlich wie beim Siegfried, zunächst total spannend in einem modernen Setting mit einer Familie, die so ein bisschen an Familien aus dem Trash-TV aller RTL 2 erinnert. Da gibt es ja diese Figur von Gunther und die ist wirklich lustig in Szene gesetzt. Das ist eine völlig übersteuerte, hysterische Figur. Da gibt es schöne Comedy-Momente. Es gibt dann den bösen Hagen, der ja zum Untergang von Tode von Siegfried und damit zum Untergang des Ganzen letztendlich führt. Das ist so ein bisschen, der wirkt eher so ein bisschen bieder, wie so ein Versicherungsvertreter. Er ist ja in dem Stück auch ganz am Anfang eben als Knabe verschachert worden in diesem Familienclan. Später sehen wir ihn dann als stumme Figur durch die Szenen laufen und jetzt ist er also der erwachsen gewordene Bösewicht. Und da gibt es immer wieder Momente, die sind stark, auch von der Personenführung. Das ist auch zum Teil noch im zweiten Aufzug, wenn die Mann von Hagen auftauchen, kommen aus dem Düsteren, aus dem Nebel heraus. Es ist ein ganz, ganz einprägsames Bild. Und sie haben so rote Masken, die so ein bisschen an die Wagner-Zeit erinnern. Also auch da kommt so ein Moment des Mythos durchaus mit hinein. Es gibt auch zum Beispiel die für das Stück so wichtige Weltesche, die ist hier als Designermöbel in dieser Wohnung, auch ein bisschen allerdings albern, als blinkendes Weihnachtsbäumchen noch vorhanden als Fragment. Und dann wartet man auf diesen dritten Aufzug. Und dieser dritte Aufzug ist gar nichts. Es ist eine Nullnummer. Es gibt einen Jungen, das muss ich noch hinzufügen, also Siegfried und Brünnhilde haben auch ein Kind gezeugt wieder und dieses Kind angelt in einem kleinen Tümpel und irgendwann kommt Siegfried dazu und Hagen und in einer sehr quälenden Szene ersticht dann stückgemäß Hagen diesen Siegfried und danach gibt es wirklich nur noch ein Schreiten von Brünnhilde, kein Feuer am Ende, kein Wasser, kein gar nichts. Ja. Man sieht nur die Embryos des Beginns. Da waren ja Alberich und Wotan, was man inzwischen weiß, als Zwillingsbrüder, als im Embryozustand und die sieht man jetzt nochmal mit einer roten Nabelschnur. So endet das Ganze und ja, dann beginnt eine Reaktion des Publikums, die sie erahnen, die für mich aber doch in dieser Heftigkeit etwas überraschend war. Also ich habe diese Buß nicht erlebt bis jetzt. Und um das vorwegzunehmen, ich habe ein bisschen Magenschmerzen bei dem Ganzen, weil ich den Eindruck habe, im Gegensatz zu jemandem wie Frank Castorf zum Beispiel, der die Buß braucht und wirklich diese Provokation will, ist das hier über weite Strecken gar nicht provokativ gemeint, sondern es ist einfach ein fast vollständiges handwerkliches und intellektuelles Unvermögen.
Ist Valentin Schwarz auf die Bühne gekommen?
Ja, also auch das ist eine Neuheit für mich. Es gab also die Vorhänge für die Sängerinnen und Sänger und für das Orchester. Auch da massive Buß, auch für Cornelius Meister etwa. Und dann war der Vorhang kurzzeitig zu und dann begann ein Buhsturm, weil man dachte, jetzt kommt das Team. Es kam aber nochmal das Orchester, was man auf der Bühne sah. Also man merkte, das Publikum war überwiegend wirklich auf 180 plus X. Das kann man verstehen, auf der einen Seite dadurch, dass die Leute sich provoziert fühlen durch diese vielen Einfälle, auf der anderen Seite, was mich eben provoziert, ist, dass gar nichts mehr zusammengeht, dass das alles Konzepttheater ist, dass die ganzen Fäden nicht mehr zusammenlaufen und dass eben auch die Spannung oft fehlt und dass man eben keine Netflix-Serie hat, also da brauche ich doch Cliffhanger, da will ich doch wissen, das ist mir unklar, da freue ich mich drauf, wie geht's weiter, es geht überwiegend läppisch weiter oder einfach unklar. Das ist mein zentraler Einwand gegen diese Ringtetralogie. Nicht irgendwie, dass jemand da ein paar provokative Einfälle hat.
Gegen Mittag kam die Meldung, es gäbe einen weiteren personellen Ausfall in der Besetzung. Ich glaube, die abgeschafften Götter hier, die rächen sich. Der Tenor Steffen Gould sollte heute Abend den Siegfried singen, hat aber krankheitsbedingt abgesagt. Andreas Schager wäre sein Cover gewesen, ist auch krank. Was ist da los? Corona oder haben sich die Sänger übernommen?
Das ist eine gute Frage. Steffen Gould hätte sehr viel hier singen sollen. Da dachte man schon am Anfang, das ist aber echt eine Partie, das durchzuhalten. Der war als Tristan ja schon hier eingesetzt, den ich nicht so sehr überzeugend fand, obwohl ich ihn sonst sehr mag. Nun ist eingesprungen Clay Hilly, der gestern Morgen noch in Bari war, im sicher verdienten Sommerurlaub und hat vorher in Berlin eben noch den Siegfried gesungen. Das ist vom Szenischen her, soweit das szenisch gearbeitet wurde, überhaupt in dieser Inszenierung, ist das soweit okay. Die Stimme gefällt mir nicht wirklich, die ist oft schrill und übersteuert, aber er ist durch diese Partie schon halbwegs gut durchgekommen und das ist eher dann doch ein Pfund, finde ich, mit dem man wuchern kann in dieser Inszenierung. Ganz im Gegensatz zu, das erwähne ich vielleicht doch an der Stelle schon, ganz im Gegensatz zu Irene Theorin als Brünnhilde, das ist für mich, ich mag eigentlich immer solche großen Vokabeln nicht, aber es tut mir leid, ich finde es indiskutabel. Das ist ein Dauervibrato, das ist an den leisen Stellen unerträglich. Sie brüllt, man versteht kein Wort des Textes. Das war vor 10 Jahren eine tolle Wagner-Sängerin. Das ist überhaupt nicht mehr irgendwie akzeptabel, die in dieser Partie zu besetzen und schon gar nicht bei den Festspielen. Und da gab es auch, da merkt man auch, das Publikum hört das auch, gab es doch zunehmend heftige Buß. Es tut mir leid natürlich für eine Sängerin, die dann sowas ertragen muss, aber das ist ein Problem der Festspielleitung, ehrlich gesagt. Weniger als das der Sängerin oder der Agentur, weil da braucht es Beraterinnen und Berater, die sagen, die und die Partien kannst du singen und die kannst du eben nicht singen. Und diese kann sie einfach nicht mehr singen, leider.
Musikalisch haben Sie ja schon einiges hinter sich in dieser Woche. Ich erinnere mich an Formulierungen wie, da würde klanglich alles verschwimmen, die Töne säßen nicht richtig, ja auch wie eben der Sänger könne nur noch laut. Hören wir mal, wie es heute losging mit der Nornenszene. Wir spielen und singen. Ocker von der Damerau als erste Norn in Richard Wagners Götterdämmerung heute auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Ja, Jörn Florian Fuchs, hat Sie das am Anfang noch ein bisschen versöhnt?
Ja, und auch die Kolleginnen von ihr, eben Stefanie Mythe und Kelly Gord, die drei Noren, die haben das schon überwiegend gut gemacht. Auch bei den kleineren Partien waren schöne Besetzungen dabei. Beim Hang von Albert Dohm, der das auch etwas monochrom singt, aber besser als Thomas Konietzsch, die hier als Wotan zugegen war, war es ganz witzig, als er am Schluss auf die Bühne kam, kam er so Achselzucken auf Bühne nach dem Motto, ich kann auch nichts für diese Geschichte hier. Also da merkte man auch eine leichte Distanzierung dieses Sängers von diesem Abend. Aber, und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt. Ich war ja, wie Sie vorhin so nett gesagt haben, Wassertreten. Das ist übrigens ein Bild für Götter. Sie müssen sich vorstellen, Leute im Smoking, die aber natürlich nackte Füße und nackte Waden haben und dann im Storchenschritt durch dieses Becken dort treten. Und dann sind natürlich auch Festspielmitarbeiter da. Und man hörte gerüchteweise, dass wie im letzten Jahr bei Corona es zwei Besetzungen gibt bei dem Bayreuther Festspielorchester, damit eben, wenn was passiert, auch Corona, Cluster etc., man das besser koordinieren kann. Und das hat mir nun einer der Mitarbeiter, der bleibt natürlich namenlos, bestätigt. So war das. Es hat heute gespielt die, ich nenne sie mal wirklich A-Besetzung, wie auch in der Wahlküre und wie gestern bei Lohengrin dirigiert von Thielemann. Und ich habe ja so geschimpft über Rheingold und den Siegfried und das war die B-Besetzung. Und heute muss man sagen, sind die Buß für Cornelius Meister, finde ich, nicht gerechtfertigt. Es war nicht die Welt, die neu erfunden wurde, aber es war technisch gut, es war gut koordiniert, es gab an allen Momenten, wo es sein muss, eine große Präsenz des Orchesters, wahnsinnig schöne Stellen. Und da fand ich es ungerecht, dass man ihn jetzt dafür abwatscht. Also da scheint das Problem überwiegend zu sein, dass es eben wirklich ein A- und B-Orchester mittlerweile gibt. Und das B-Orchester spielt eben wie ein B-Orchester. Von daher nehme ich an dieser Stelle ein bisschen die Kritik, die ich an Meister hatte, was das betrifft, wirklich zurück.
Jörn Florian Fuchs über den neuen Ring bei den Bayreuther Festspielen. Heute gab es die abschließende Götterdämmerung. Sie haben es geschafft, Herr Fuchs. Danke.
Danke Ihnen.
Wie Carmen Herrera, Maria Lasnik oder Louise Bourgeois, so wurde auch die peruanische Künstlerin Teresa Burger jahrzehntelang vom internationalen Kunstbetrieb ignoriert. Erst 2007, da war sie 72, hat sie ihre erste große Ausstellung in Lima gehabt. Danach wurden ihre Zeichnungen, Installationen und Objekte auch in New York, in London, Venedig und Hannover gezeigt. Im vergangenen Jahr ist Teresa Burger mit 86 Jahren gestorben. Schön, dass die Weserburg in Bremen jetzt das zeichnerische Früh- und Spätwerk der Künstlerin zeigt, darunter zahlreiche Arbeiten, die in der Isolation der Corona-Zeit entstanden sind und die noch nie zu sehen waren. Annette Schneider ist begeistert.
Die Wände weiß und leuchtend lila. Darauf Bilder in gleißendem Grün, Blau, Rot und Gelb, aufeinanderprallende Farbflächen, abstrakte Muster, Gitter, dazwischen Figuren. Eine verführerische Farbenpracht, die es in sich hat. Weserburg-Direktorin Janneke de Vries:
Da brennt einem die Netzhaut. Und die sind vom Zeichnungsstil erstmal scheinbar naiv. Und wenn man dann aber genauer guckt, ist sie schon auch eine sehr, sehr genaue Seziererin gesellschaftlicher Verhältnisse.
Einige frühe Arbeiten aus den 60ern, hauptsächlich aber Werke aus den letzten 10 Jahren, geben einen faszinierenden Eindruck von der Zeichnerin Teresa Burger. Und sie zeigen, die Künstlerin blickte stets kritisch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ihres Landes. Mehr noch, in den letzten Jahren wurde sie immer unversöhnlicher. Drastisch zeigt sie in leuchtenden Farben die verheerenden sozialen Folgen kolonialer Strukturen und neoliberaler Politik. Verelendete Indigene, die auf städtischen Brachflächen Gemüse ernten, eine obdachlose Frau auf einer Matratze unter freiem Himmel, Marktfrauen, die auf 4 Quadratmetern zwischen Billigklamotten ihr Leben verbringen müssen, soziale Aus- und Abgrenzung, die Isolation von Indigenen und im Land des Machismo von Frauen sind wiederkehrende Themen.
Es ist eine einzige Abbildung von über 70 Zeichnungen, wo Mann und Frau mal gemeinsam in einem Bild erscheinen. Also man sieht ganz klar, die Männer, die nehmen am öffentlichen Leben teil. Die Frau sitzt vor der eigenen Tür, von dort aus hat sie dann den Blick auf das, was im öffentlichen Raum passiert.
1935 geboren, studiert Teresa Burger in Lima, Chicago und Paris, entwirft ab den 70er Jahren auch Installationen und Objekte und gilt seit ihrer späten Entdeckung in ihrer Heimat als Pionierin einer neuen kritischen peruanischen Kunst. Der internationale Kunstbetrieb, der noch immer alles an westlichen Kunstmaßstäben bemisst, nennt sie eine Pop-Art- und Konzeptkünstlerin. Dabei geht es Theresa Burger immer um Kritik an den sozialen Widersprüchen in ihrer Heimat. Sie entwickelt dafür ein ganzes Spektrum raffinierter, formalästhetischer Ausdrucksweisen. Ihre strahlenden Farben und vereinfachten Formen etwa sind nicht der Pop-Art geschuldet, sondern beschwören die Errungenschaften indigener Webkulturen herauf. In einer Installation greift sie das Zählsystem der Inkas auf, in einer anderen setzt sie auf die idealen Umrisse einer weißen Frau, die kleine, eher gedrungene Körperform indigener Frauen. Ihre Arbeiten enthüllen und unterminieren die neokolonialen Strukturen und erinnern permanent daran, wem das Land eigentlich gehört. Bis vor wenigen Jahren interessierte das weder den nationalen noch den internationalen Kunstmarkt, so Janneke de Vries.
Sie hat aber nie aufgehört zu arbeiten, aber um das eben möglich zu machen, hat sie sich eben Brotjob besorgt und hat in der Zollbehörde gearbeitet. 30 Jahre lang hat sie Arbeitsabläufe innerhalb der Behörde effizient gemacht. Kann man das besser machen?
In ihrer Kunst bedeutet dieses Bessermachen, es radikal anders zu machen. So liegen in der faszinierend abgründigen Ausstellung verteilt bunte Module mit Abbildungen und Symbolen von Kindern, Pfeilen, Autos und Häusern, Bauklötze für die Gestaltung einer neuen Gesellschaft. Angesichts der Tatsache, dass seit 2019 eine Mauer in Lima die Bezirke der Reichen von denen der Armen trennt, rumort es in ihren Zeichnungen immer lauter. Auf einer Gartenparty wird die versammelte High Society bedroht durch einen im Hintergrund brennenden Riesenbaum. Eine 2020 entstandene, jetzt erstmals präsentierte Serie zeigt menschenleere, verfallene Straßenzüge.
Natürlich ist das eben nicht nur ein Bild von ihrem direkten Umfeld, sondern es ist dann übertragbar auf größere Bilder. Ein gesellschaftlicher Zustand, sowas.
Wer Theresa Burger als Pop-Art- und Konzeptkünstlerin vereinnahmt, verharmlost sie, entpolitisiert sie. Auf Dauer wird das nicht funktionieren. Denn in einer anderen erstmals ausgestellten Serie sieht man, dass die neue gesellschaftliche Kraft bereitsteht, indigene Landarbeiter. Noch müssen sie sich, um überleben zu können, in ihren bunten Festtagstrachten unseren voyeuristischen Augen präsentieren, doch sie tun dies mit grimassenhaftem Grinsen und knirschenden Zähnen, ihre Geduld scheint zu Ende. Diese brennende Ungeduld verdichtet Theresa Burger in einem starken Sinnbild. Auf den glühenden Farben der indigenen Webarbeiten lauert ein zähnefletschender Alligator zum Sprung bereit.
Theresa Burger, die Seiltänzerin. Unter diesem Motto zeigt das Museum Weserburg in Bremen jetzt das zeichnerische Früh- und Spätwerk der peruanischen Künstlerin. Bis zum 6. November. Sie hören Fazit. Und wir nehmen uns kein Beispiel an Frankreich. Emmanuel Macron legt die Axt an den unabhängigen und staatsfernen Rundfunk. Mit diesen Worten kommentiert der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands Frank Überall. Er kritisiert den Beschluss der französischen Nationalversammlung und des Senats, die Rundfunkgebühren abzuschaffen. Macron löst damit ein Wahlversprechen ein, wie Stefanie Markert berichtet.
Nur noch kurz die Rundfunkgebühr abschaffen. Das haben Frankreichs Nationalversammlung und der Senat mit gesetzgeberischem Ping-Pong gerade noch vor der Sommerpause geschafft. Während das Präsidentenlager, gestützt von den Konservativen, damit ein Wahlversprechen Macrons erfüllt, hat sich rechts außen, wo man die öffentlichen Medien am liebsten privatisieren würde, aus anderen Gründen enthalten. Links der Mitte wird die Entscheidung kritisiert. Der Sozialist Claude Reynal, Chef der Finanzkommission.
Die Abschaffung der Rundfunkgebühr wird ein neues Finanzloch von über 3 Milliarden Euro schaffen, das gestopft werden muss. Sein PS-Senatorenkollege David Assouline malt den Teufel an die Wand.
Frau Kulturministerin, Sie glorifizieren hier den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Produktionen, etablieren aber Bedingungen, die ihn schwächen. Spanien hat die Gebühr 2010 abgeschafft. Ergebnis? Rechnet man die steigenden Kosten ein, haben die Öffentlich-Rechtlichen dort 40% weniger Mittel und sie erreichen 40% weniger Spanier. Das kommt bei der Abschaffung der Rundfunkgebühr heraus.
Ça, c'est le résultat concret d'une suppression.
Kulturministerin Rima Abdul-Malak will vor den Abgeordneten die Wogen glätten.
Pour pouvoir sereinement mener ce travail kollektiv de réflexion.
Um in Ruhe kollektiv nachzudenken, verkünde ich hiermit den Willen der Regierung, sämtliche Verträge mit den Öffentlich-Rechtlichen um ein Jahr zu verlängern. Dadurch bekommen wir die nötige Zeit, um gemeinsam einen neuen Handlungsrahmen für sie zu schaffen.
La feuille de route pour le diesel public.
Und Haushaltsminister Gabriel Attal versichert, die erste Garantie, die wir per Gesetz geben, die Mittel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden auf einmal und zu Jahresbeginn überwiesen. Es gibt keine andere Haushaltsleistung, bei der wir das so machen. Normalerweise wird monatlich überwiesen. Die zweite Garantie, die Vorausschaubarkeit über einige Jahre, damit sie sich organisieren und Entscheidungen treffen können. Das werde auch Deutschland überzeugen, dass sich um die Finanzierung des deutsch-französischen Kultursenders Arte Sorge. Und den Verfassungsrat ist sich der junge Minister sicher. Den will das größte, das links-grüne Oppositionsbündnis NÜB anrufen. Denn die geplante Finanzierung über die Mehrwertsteuer wird ab 2025 gesetzeswidrig. Ab dann nämlich darf die Steuer nicht artfremd verteilt werden. Vorausschauend hat der Senat deshalb bereits ins neue Gesetz geschrieben, diese Finanzierung könne nur bis 31. Dezember 2024 gelten. Die Regierung feiert die Abschaffung der Rundfunkgebühr trotzdem als großen Gewinn für die Kaufkraft der Franzosen. Medienexperte Philippe Bailly sieht das anders. Der Effekt wird zweifach eingeschränkt. Die ärmsten Haushalte sind eh schon von den 138 Euro Gebühr im Jahr befreit. Sie gewinnen also gar nichts. Und wer bezahlt, für den sind es nur 38 Cent am Tag. Und das werden die Haushalte wohl nicht mal merken. Deshalb hat das Ganze eher symbolischen Wert. Es soll die Anti-Steuerstimmung kanalisieren. Françoise Benamou von der Pariser Sorbonne vergleicht. In Deutschland zahlen alle, obwohl für einige soziale Gruppen Ausnahmen gelten. Wenn man die Öffentlich-Rechtlichen bei uns nun aus dem Staatshaushalt bezahlen will, könnte man sagen, nicht weiter schlimm. Aber die Rundfunkgebühr ist ein Element ihrer Unabhängigkeit von der Politik. Denn sie hängt nicht von der extrem politischen Haushaltsdebatte ab. Die Wirtschaftsprofessorin schlägt eine progressive Gebühr für jeden Haushalt, unabhängig vom Vorhandensein eines TV-Geräts wie bisher vor, aber abhängig vom Einkommen. Frankreichs Rundfunkgebühr galt seit 1933 und war Haupteinnahmequelle für die öffentlich-rechtlichen TV- und Radiosender, für Auslandsangebote, das Rundfunkarchiv, für Orchester und Chöre. 23 Millionen Haushalte haben sie bislang bezahlt. Jetzt heißt es, nur noch kurz Parlamentsurlaub machen und dann nach einem überhasteten Gesetz eine tragfähigere Finanzierung finden. Denn am 15. November wird sie nicht mehr fällig und eingezogen wie jedes Jahr, Frankreichs Rundfunkgebühr.
Holter die Polter, sind sie abgeschafft.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In der Affäre um mögliche Unregelmäßigkeiten beim Rundfunk Berlin-Brandenburg steht Intendantin Patricia Schlesinger nach ihrem Rückzug vom ARD-Vorsitz weiter unter Druck. Der RBB-Rundfunkrat, der formal die Intendanz abberufen kann, wird am Montagnachmittag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das bestätigte die Vorsitzende des Gremiums, Friederike von Kirchbach, dem evangelischen Pressedienst. Laut von Kirchbach wird der Rundfunkrat darüber beraten, ob noch Vertrauen in die Intendanz besteht. Dabei soll auch Schlesinger selbst befragt werden. Die Sitzung sei auf Drängen mehrerer Rundfunkratsmitglieder zustande gekommen, sagte von Kirchbach. Auch der Brandenburgische Landtag will sich erneut mit den Vorwürfen befassen. Die Fraktionen der Linken und der Grünen im Potsdamer Landtag forderten Schlesingers Rücktritt von der Intendanz. Der medienpolitische Sprecher der linken Fraktion Domres sagte, auch in diesem Amt stehe Schlesinger in der Verantwortung für das schlechte Krisenmanagement und die schleppende Aufklärung. Die Vorsitzende der Grünen Fraktion Buttke betonte, es gelte Schaden vom Sender abzuwenden. Der tschechische Holocaust-Überlebende und Physiker Felix Kolmer ist tot. Er starb im Alter von 100 Jahren in Prag, wie das internationale Auschwitz-Komitee mitteilte. Kolmer war Vizepräsident der Organisation. In den vergangenen Jahrzehnten trat er als Zeitzeuge auf, vor allem in Schulen und vor Jugendlichen. Kolmer wurde 1922 in Prag geboren und von den Nazis ins Konzentrationslager Theresienstadt und dann nach Auschwitz deportiert. Seine Befreiung erlebte er mit 23 Jahren in einem Außenlager des Konzentrationslagers Großrosen. Der US-Schauspieler Kevin Spacey muss den Produzenten der Serie House of Cards knapp 31 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Ein kalifornischer Richter wies Rechtsmittel des 63-Jährigen gegen einen entsprechenden Schiedsspruch ab. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Hintergrund sind zahlreiche Vorwürfe gegen Spacey wegen sexueller Übergriffe. Auch am Set des Politikdramas, in dem er Frank Underwood spielte, soll es zu solchen Übergriffen gekommen sein. Als Konsequenz beendete Netflix die Zusammenarbeit mit Spacey. Die Produktionsfirma warf dem Schauspieler dann vor, damit gegen den Vertrag verstoßen und einen Millionenschaden verursacht zu haben. Gegen Kevin Spacey liefen diverse Verfahren, unter anderem im US-Bundesstaat Massachusetts, das aber eingestellt wurde. Derzeit steht er wegen ähnlicher Vorwürfe in London vor Gericht.
Nach jahrelanger Vorbereitung lässt sich der gesamte Nachlass des Philosophen Karl Jaspers nun auch online einsehen und recherchieren. Das teilte das Deutsche Literaturarchiv in Marbach mit. Mit Mitteln der Karl-Jaspers-Stiftung in Basel sei es gelungen, den bereits 1991 nach Marbach gelangten Manuskriptnachlass vollständig zugänglich zu machen. Auch der Briefnachlass, das Familienarchiv, Fotografien und Tonträger stehen für die Online-Recherche zur Verfügung. Die Erschließung und Katalogisierung eines der bedeutendsten philosophischen Nachlässe des 20. Jahrhunderts sei damit abgeschlossen, so das DLA. Der aus Oldenburg stammende Jaspers war 1969 in Basel gestorben. Der Deutsche Kulturrat übt Kritik an den geplanten Ausnahmen von der Corona-Maskenpflicht im Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz. Geschäftsführer Olaf Zimmermann sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ab einem bestimmten Infektionsgeschehen wäre es sinnvoll, eine Maskenpflicht für Kultureinrichtungen festzulegen. Ausnahmen, etwa für frisch geimpfte oder genesene Personen, seien ein erheblicher Mehraufwand für die Kulturbetriebe. Der Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz in der Corona-Pandemie sieht nur wenige bundesweit geltende Vorschriften vor. Vieles liegt in der Verantwortung der Länder.
Danke, Oliver Thoma, für die Kulturnachrichten.
Oper.
Bei den Festwochen Alter Musik in Innsbruck gibt's mal wieder eine große Opernausgrabung. Karl Heinrich Grauens Silla. Graun war ja der Leib- und Hofkomponist von Friedrich dem Großen. Uraufgeführt wurde diese Oper 1753 in Berlin. Doch seit 240 Jahren ist sie nicht mehr aufgeführt worden. Dabei hat sie wunderbare Partien für Countertenöre. Karl Heinrich Grauens Silla, eine besondere Premiere heute Abend in Innsbruck. Festwochenintendant Alessandro De Marchi stand selbst am Pult und Georg Quander hat das Ganze inszeniert. Für Fazit kommt der Opernkritiker Dieter David Scholz aus der Premiere im Tiroler Landestheater. Guten Abend, Herr Scholz.
Ja, guten Abend.
Ja, worum geht's denn in dieser Oper?
Es geht eigentlich um den römischen Diktator Sulla, auch Silla genannt, der durch sein blutiges Regiment, sein Terrorregime bekannt wurde, aber noch berühmter eigentlich durch seinen freiwilligen Rücktritt, was ungewöhnlich für einen Diktator ist. Natürlich sucht Silla, wie es die Gesetze der Oper verlangen, seine Eroberungszüge auch in Liebesdingen, aber gerade die bewegen ihn zurück. Die große Liebe zu Ottavia macht ihm klar, dass er seine Macht missbraucht hat. Eine schöne Utopie. Wirklichkeit von Diktatoren sieht meist anders aus. Das wusste natürlich auch Friedrich der Große, der das Libretto geschrieben hat. Aber diese antike Figur diente ihm als Paradigma eines Herrschers. Der Zweck heiligt zwar die Mittel, aber Pflicht des Herrschers ist vor allem, seinem Land zu dienen und sich zu mäßigen. Hofpropaganda könnte man das nennen.
Mhm. Diesen Lucio Silla-Stoff, den haben im 18. Jahrhundert viele Komponisten vertont, nicht zuletzt der junge Mozart. Lohnt sich denn aus musikalischer Sicht die Ausgrabung, die Wiederentdeckung der Musik von Karl Heinrich Graun?
Ja, auf jeden Fall. Also Graun, der von Dresden über Rheinsberg nach Berlin kam zur Hofkapelle Friedrichs, hat immerhin 32 Opern geschrieben. Silla war seine 28. Und von heute aus betrachtet ist gerade diese Oper eine typische, um nicht zu sagen, eine perfekte Barockoper. eine Opera-Serie mit ausladenden Da Capo-Arien, endlose Arien, vor allem für die damaligen Kastraten, die natürlich heute ersetzt werden durch Countertenöre. Das waren die Stars der Oper, aber es ist auch ein Paradestück des preußisch-königlichen Geschmacks, der weniger das Exzessive als das Elegische und das Empfindsame liebte. Das ganze Panorama an barocken Effekten wird eigentlich dargeboten in Arien, in Duetten, in Ensembles. Es ist ein Berliner Repräsentationsstück und die klingende Visitenkarte eines aufgeklärten Monarchen.
Mit dabei heute Abend zwei der weltweit besten und gefragtesten Countertenöre unserer Zeit, Beijun Mehta und Valer Zabados. An ihrer Seite viele weitere namhafte Sängerinnen und Sänger. War das, Herr Scholz, ein Sängerfest?
Ja, das kann man ohne Wenn und Aber sagen. Es ist ja ein Großaufgebot an erstklassigen Barocksängern, dem man beiwohnt, Spezialisten allesamt der alten Musik, die Crème de la Crème der Barocksänger. Im Mittelpunkt natürlich die beiden von Ihnen genannten Countertenöre. Aber ich möchte betonen, alle sind Meister des virtuosen barocken Ziergesangs, die Sänger wie die Sängerinnen. An Stilsicherheit, an Ausdruck, an Emotionalität ist es ein vokales Feuerwerk, das von Alessandro De Marchi am Pult des Innsbrucker Festwochenorchesters, das natürlich historisch informiert spielt, so einfühlsam wie feurig abgebrannt worden.
Georg Quander, der ehemalige Intendant der Berliner Staatsoper und jetziger Intendant der Rheinsberger Schlossfestspiele, führt Regie. Das Ganze ist ja eine Koproduktion mit den Osterfestspielen Schloss Rheinsberg. Also da wird das dann im nächsten Jahr aufgeführt. Was hat Georg Quander aus der langen Oper szenisch rausgeholt? Wie hat er sie erzählt?
Also er hat ja schon in seiner Berliner Zeit mit Montezuma und Kleopatra, Cesare II, Grauenopern auf die Bühne verholfen. Da ging es vor allem um Krieg und Liebe. Die Oper Silla, seine fünfte Koproduktion übrigens mit den Festwochen alter Musik, versteht er gewissermaßen als theatralische Umsetzung von Friedrichs aufgeklärter Schrift Anti-Machiavelli, die auch von Voltaire inspiriert wurde, den Friedrich ja sehr schätzte. Quander widersteht der Versuchung, diese Oper, gerade diese Oper, das Diktatorenstück, zu aktualisieren. Das böte sich ja an. Quander sieht aber diese Oper als Traum Friedrichs vom ersten Diener seines Staates, wie sich ein Tyrann zurückzieht und wie er die ihm verliehene Gewalt in die Hände von Senat und Volk abgibt, um sich ganz ins Privatleben zurückzuziehen. Bühnen- und Kostümbildnerin Julia Dietrich hat ihm dazu eine zwischen Realismus und Illusionismus vermittelnde Bühne gebaut, die einen Spagat wagt zwischen altrömischer und barocker Architektur, Preußentum und Antike, Potsdam und Pompeji gewissermaßen. Eine sehr theatralische, nicht zu sagen prachtvolle barocke Inszenierung, die den quasi historisch konservierten Sängern sehr gute Auftrittsmöglichkeiten bietet. Es wird nicht ständig rumgehampelt. Quander gelingt es souverän, Friedrich den Großen in Silla zu spiegeln, preußischen, im römischen Größenwahn, könnte man sagen. Wobei es natürlich ein Happy End gibt und die Einsicht, das Verzeihen, den Rücktritt eines Diktatoren, eine schöne Utopie. Aber das Publikum war begeistert.
Dieter David Scholz über die Wiederentdeckung der Oper Silla von Karl-Heinrich Graun. Nach 240 Jahren wurde sie heute erstmals wieder aufgeführt bei den Festwochen alter Musik in Innsbruck. Und wir sagen Entschuldigung für die schlechte Verbindung dorthin nach Innsbruck. Schönen Restabend, Herr Scholz.
Danke sehr.
Die Lage der LGBT-Plus-Community in Westafrika, die ist kritisch. Das beobachtet unsere Korrespondentin Dunja Sadaki zum Beispiel im Senegal und in Ghana. Religiöse Gruppen versuchen dort verstärkt, Menschen, die sich als nicht heterosexuell definieren, per Gesetz zu kriminalisieren. Die Angst vor Gewalt, vor Zwangsouting ist allgegenwärtig. Zumindest gibt es im Internet und über soziale Medien die Möglichkeit, sich zu vernetzen.
Das Netz. Es verleiht der afrikanischen LGBT-Plus-Gemeinschaft eine Stimme. Wie zum Beispiel die von Musikerin Angel Maxine aus Ghana. Sie ist die einzig offen lebende Transfrau im westafrikanischen Staat und singt an gegen Trans- und Homophobie. Ihre Message? Transpersonen, Homosexuelle, sie sind Teil unserer Familie und Gesellschaft, können dein bester Freund, deine Ärztin, dein Lehrer sein. Damit versucht die Musikerin auch anzugehen gegen konservative Strömungen im Land, die versuchen, sexuelle Minderheiten verschwinden zu lassen. Schon jetzt ist Homosexualität in Ghana eine Straftat. Abgeordnete haben vor einem Jahr aber einen umfassenden neuen Gesetzentwurf gegen Mitglieder der LGBTQ+-Community eingebracht, der Betroffene vollständig kriminalisieren würde, genauso wie diejenigen, die offen ihre Unterstützung bekennen. Wenn Ghanas extremer Gesetzentwurf durchgeht, ist allein die Existenz von Musikerin Angel Maxine strafbar oder sogar das Teilen ihres Musikvideos. Als Hexenjagd beschreiben Betroffene den Hass gegen Homosexuelle im Land. Anfang 2021 wurde das erste LGBTQ+-Büro in Ghanas Hauptstadt Accra direkt nach der Eröffnung von den Behörden gestürmt und geschlossen, erzählt Alex Kofi Donkor, Leiter der Organisation LGBT Plus Rights Ghana.
Wir bekommen viele Morddrohungen. Sie kommen von politischen Führungspersönlichkeiten, Meinungsmachern, religiösen Gruppen und das wird durch die Medien noch befeuert. Die Stimmung gegenüber Aktivisten und Mitgliedern der LGBT-Plus-Gemeinschaft ist toxisch und feindselig.
Ghanas LGBTQ-Plus-Community schlug damals vor allem digital Alarm. Mit dem Hashtag Queer Ghanaians Lives Matter. In sozialen Medien berichten Mitglieder der Community von Diskriminierung und Gewalt durch religiöse Gruppen in der Gesellschaft und Behörden. Unterstützung erhielten sie nach dem digitalen Hilferuf aus dem Ausland. Promis mit ghanaischen Wurzeln wie der Hollywood-Schauspieler Idris Elba oder Supermodel Naomi Campbell teilten öffentlich ihre Solidarität mit. Das Netz bleibt meistens der einzige Ort, wo Mitglieder sexueller Minderheiten und Aktivisten für ihre Rechte einstehen können. Doch auch der Hass dort ist enorm. In sozialen Medien werden Betroffene zwangsgeoutet, intime Fotos oder sogar Adressen veröffentlicht. Was in Ghana passiert, beobachten Aktivisten auch in anderen westafrikanischen Staaten, wie im Senegal. Ich werde dich umbringen, das hat Daudas Vater vor 8 Jahren zu ihm gesagt. Der heute 32-Jährige packte seine Sachen und floh, erzählte er der französischen Nachrichtenagentur AFP. Der Grund? Dauda ist schwul.
Er wollte mich tatsächlich töten. Er hatte sogar eine Waffe gezogen. Wenn keine Leute zu Hause gewesen wären, wäre ich jetzt tot. Ich bin weggerannt. Ich habe nichts mitgenommen. Keine Papiere. Ich hatte nichts bei mir.
So geht es vielen Homosexuellen im Senegal. Sie haben Angst vor Gewalt, selbst aus der eigenen Familie. Manche fliehen sogar aus dem Ausland. Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung, das geben viele senegalesische Asylsuchende als Grund an, wenn sie in Europa Schutz suchen.
Im Senegal bedeutet Homosexualität, dass dein Leben von morgens bis abends in Gefahr ist. Alles kann sich jeden Moment ändern. Wir leben mit dieser Angst. Wir leben mit diesem Stigma. Ich habe viele Freunde, die sich im Senegal umgebracht haben.
Im Senegal sorgt das Thema Homosexualität immer mehr für gesellschaftliche Spannung und wird mit einer Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren bestraft. In der Praxis sind Verurteilungen zwar selten, aber in den letzten Jahren haben sich religiöse Gruppen für eine Verschärfung des Gesetzes eingesetzt. An der Spitze dieser Bewegung steht die islamische Organisation Jamra. Ihr Sprecher Mame Magdaigi sagt dazu:
Ziel ist es, die strafrechtlichen Sanktionen zu verstärken, damit diese Gesetze wie ein Damoklesschwert über den Köpfen derjenigen schwebt, die sich ungestraft an LGBT-Eskapaden beteiligt haben, und dass dieses Damoklesschwert sie dazu bringen kann, Einsicht zu zeigen.
Mehrmals haben sich in den vergangenen Monaten tausende Menschen in der Hauptstadt Dakar versammelt, weil sie wollen, dass Homosexualität noch stärker als bisher unterdrückt wird. Potenzielle Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl haben schon schärfere Gesetze versprochen. Immerhin, 2021 fand das erste panafrikanische Pride Festival, Pride Afrique, statt. Online. Dabei kamen afrikanische Menschenrechtsaktivisten, Künstler, Politiker sowie Betroffene und Experten aus der afrikanischen Diaspora zu Wort. Laut den Veranstaltern wollen sie die afrikanische LGBTQ+-Community so sichtbarer und auf Ikonen und deren Geschichten auf dem Kontinent aufmerksam machen. Für viele aus der LGBTQ+-Community auf dem Kontinent bleibt der digitale Raum bis heute oftmals der einzige, der Zusammenhalt und Sicherheit verspricht. The African Mermaid.
Die Lage der LGBT-Plus-Community im Senegal und in Ghana, beobachtet von Dunia Sadaki. DPA meldet gerade den Proteststurm für den Bayreuther Ring. Darüber haben wir zu Beginn dieses Fazits ausführlich gesprochen. Und Klaus Pokatzki kommt in seiner Kulturpresseschau nochmal drauf zurück.
Buh! Steht als Überschrift in der Süddeutschen Zeitung und jeder, der unsere Sendung aufmerksam hört, kann sich vorstellen, um welches Buh es jetzt geht. Der Siegfried in Bayreuth ist mit lautstarker Kritik vom Publikum abgestraft worden. Warum das so wichtig für die Bühnenkunst ist wie Bravos und Applaus, wird uns nun endlich mal erklärt. Was genau kann zivilisierte Klassikliebhaber so erregen, dass sie alle Wohlerzogenheit hinanstellen und sich hemmungslos verausgaben, wie bei einem Popkonzert oder im Fußballstadion? Fragt Reinhard J. Brembeck. Vertrautes erregt dann die Gemüter, wenn es entweder in schlechter Qualität geliefert wird oder wenn Liebgewordenes völlig neu und damit ungewohnt gedeutet wird. Oder wenn die Lieblingsfußballmannschaft gnadenlos schlecht gespielt hat. Das vieldeutige Buh ist besser als sein Ruf. Für den Buhrufer ist die signifikante Abweichung von der Norm die entscheidende Provokation, auf die er ohne zu überlegen eingeht und die er durch seinen Einspruch entschieden zurückweist. Buh. Bravo, können wir da nur sagen und stellen fest, dass das Buh ein generationsübergreifendes Geräusch ist. Babyboomer, also die ab etwa Mitte der 50er Jahre Geborenen, können sich hier die Kehle heiser krähen Seite an Seite mit den Millennials, den Kindern der 80er und 90er. Die Spannungen zwischen diesen beiden Generationen waren lange Zeit nicht zu übersehen, lesen wir im Spiegel. Im Moment verhandeln die Boomer untereinander für ihre Enkel ihr Erbe und Millennials meistern miteinander ihr Leben, schreibt der Soziologe Heinz Bude, Jahrgang 1954. Beide Generationen eint aber ein Gefühl dafür, was auf dem Spiel steht. Es könnte daraus ein Pragmatismus ohne Illusionen, aber mit Prinzipien erwachsen. Man kann in den gegenwärtigen Debatten um die richtige Haltung im Ukraine-Krieg, genauso wie in den damit verknüpften Diskussionen zur Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, eine Rückkehr der Zukunft erkennen. Alles war schon mal da, aber alles ist heute anders. Babyboomer Heinz Bude schließt recht optimistisch. Vielleicht schaffen es Boomer und Millennials gemeinsam, dass die deutsche Gesellschaft keine Angst vor der Angst haben muss. Da rufen wir gerne Bravo und fragen gleich, wie es denn um die ganz Jungen steht, die gerade die Schulbank drücken. Die Beschäftigung mit einem kompletten Buch scheint an deutschen Schulen eine Bergsteigerleistung, für die es einer eigenen Kategorie bedarf, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 5 Ganzschriften sieht der bayerische Lehrplan für die gymnasialen Klassen 12 und 13 vor, bemängelt Jürgen Kaube. 5 Bücher also in 2 Jahren, das ist 1/5 Buch im Monat. Und da kann es nur allerlautestes Buh geben. Niemand will schlecht sein, niemand will andere herabsetzen oder ausgrenzen, bewusst Stereotype reproduzieren. Oder sagen wir fast niemand, heißt es in der Süddeutschen. Scheint es aber so zu sein, dass man es versehentlich oder aus Unwissenheit dennoch tut, sollte man mal zuhören, empfiehlt uns Johanna Adorian. Nicht gleich wieder weiterreden, sich rausreden, sondern zuhören, dazulernen, klüger werden. Wie schwer es sein kann, sich zu entschuldigen, ist klar. Damit wird uns das gerade so liebgewonnene Buh schon wieder ausgetrieben. Der denkbar größte Gegensatz zum Buh ist die große romantische Stille nach einer Aufführung, hilft uns da Reinhard J. Brembeck in der Süddeutschen. Denn das Publikum noch gebannt und verzaubert ist vom Gehörten. Und deshalb schweigen wir jetzt lieber.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.